Hallo, Leute, die wahrscheinlich hoffentlich gerade rübergekommen sind, nachdem sie unseren ersten Podcast zum ersten Saw-Film gehört haben. Willkommen im Bereich der Unterstützenden. Willkommen im Land, wo Milch und Honig fließt oder beziehungsweise Blut und Spucke oder Körperteile. Willkommen bei der Besprechung zu Saw 2. Und natürlich mache ich das nicht wieder nur alleine, sondern ich habe den guten Robin auch wieder mit dabei.
Ich wurde in eine Falle gelockt. Dies ist meine Saw-Falle. Ich muss alle Saw-Filme nochmal gucken. Aber ich habe einen großen Trick up my sleeve. Ich mag das nämlich. ich mag es mir, mit kleinen Messern die Augen rauszuschneiden. Damit hast du nicht gerechnet, Jigsaw.
Das wär wirklich eine ganz extreme Falle. Einfach so, I wanna play a game. Einfach alle Filme nochmal gucken.
Für diese Aufgabe musst du dich stompen lassen von dieser großen Frau. Oh nein! Ganz viel und doll, während du nackt bist. Und sie wird dir immer wieder zwischen die Beine treten. Oh, verdammt. Oh. So einfach der alte Jigsaw, der nicht die Kings von heutzutage kennt. So, hey, why are you smiling?
Dein Gesicht liegt auf einer Waage und du musst irgendwie über 2 Minuten genügend Gewicht drauf haben. Und dein Gewicht ist der Arsch einer Frau. Halte das aus. Oh nein,
oh
nein.
Oh, Hilfe, nein. Und sie hat doch High Heels an, scheiße.
Du hast dann nachher, wenn dann die Polizisten zu den Tatorten kommen und dann so, sein Kopf ist ein bisschen eingedrückt, aber er lächelt, während er gestorben ist, ganz, ganz seltsam.
Er hätte es einfach schaffen können, aber er hat einfach den Knopf nicht gedrückt, das ist total weird.
Er hat einfach nicht losgelassen.
Was ein schöner Anfang für die Besprechung
jetzt,
von Saw 2.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es irgendwelche Saw-Porno-Parodien gibt.
Also die Frage stellt sich mir nicht. Ich muss davon ausgehen, dass es eine Porno-Parodie von allem gibt.
Oh, einfach wirklich, einfach so Basti, Tobin Bell, Jigsaw natürlich.
Oh, dann. Ja, die Puppe wird da, glaube ich, ganz vorne mit dabei sein.
Ja, die Puppe ist einfach auch nur so eine als so Clown angemalte Frau, die auf so einem Dreirad dann irgendwie reinkommt und dann die ganzen Leute bestrafen muss.
Das gibt's zu 1000%.
Also die Leute können es ja gerne, wir haben doch bestimmt irgendwelche, weißt du, Akademiker unter uns, ne, die sich natürlich auch aus akademischen Gründen mit sowas befassen. Ne, das ist ja dann Teil des Jobs. Also falls da Akademiker oder Akademikerin unter euch Erfahrungen da drin haben und das mitteilen können, dann lasst es mal gerne in den Kommentaren auf der jeweiligen Plattform da. Aber ja, ansonsten, Saw 2, hey. Direkt ein Jahr nach dem ersten Teil rausgekommen. Ursprünglich ja als ein anderes Skript gestartet von Darren Lynn Bousman, ne? Das sind zwei Namen. Genau. Ich höre immer irgendwie so Darren Lynn oder so, als ob das ein Name wäre irgendwie die ganze Zeit.
Also soweit ich weiß, heißt der Darren Lynn mit Vornamen und der Nachname müsste Bousman sein, ganz genau.
Genau, und der hatte ein anderes, also das war eben ein eigenes Skript, was er gemacht hat. Und weil natürlich dann Saw so ein Riesenerfolg war, also wirklich so aus dem Nichts, ne, hatten wir auch beim letzten Mal gesagt, war ja so eine Millionen, anderthalb knapp als Budget, hat dann eben so das Hundertfache davon eingespielt. Und dann waren natürlich die ganzen Filmproduzenten so, da müssen wir aber, scheiße, es ist ja, nächstes Jahr ist ja wieder Halloween. Das müssen wir ausnutzen, da brauchen wir ja wieder einen neuen Saw-Film. Und dann hatte man sich eben dieses Skript geschnappt und das Ganze dann nochmal auch in Zusammenarbeit mit dann Lee Whannell, der ja auch auch einer der Protagonisten aus dem ersten Teil war, aber eben auch einer der beiden Schöpfer und eben Screenwriter, hat ja auch nochmal dabei geholfen, das ganze Skript dann in einen Saw-Film umzufunktionieren. Und dann ist bereits ein Jahr später, also zumindest, ich weiß nicht mehr, was der deutsche Release war, aber zumindest in den USA ist das Ganze dann am 28. Oktober 2005 in den Kinos gestartet. Mhm. Ebenfalls ein sehr geringes Budget, also es waren auch dieses Mal nur so knapp 4 Millionen und hat sogar dann mehr eingespielt als der erste, also knapp 150 Millionen allein jetzt nur an den Kinokassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir über die Jahre hinweg mit DVD, Blu-ray, Streaming-Kram garantiert einfach nochmal zig Millionen irgendwie für die ganzen Leute eingespielt hat. Aber wie fandest du, hast du den damals zu zeitnah zu Release dann auch irgendwo gesehen?
Nee.
Weil, also ich meine, wir beide waren ja noch nicht alt genug, den im Kino zu gucken.
Doch, also die habe ich ja alle, diese ganzen frühen Saw-Filme, habe ich halt alle illegal im Internet geguckt. Und das war dann, müsste relativ nah zum Release sein. Der kam dann ja, ne, was hat er dann gesagt, 2005 kam da raus,
ja, genau.
Glaube ich. Genau, da war ich 14. Ich glaube, das, die habe ich dann so gesehen, ja, mit 14, 15, 16. Relativ zeitnah.
Weißt du noch, was du damals von dem zweiten Teil gehalten hast? Also wie du den fandest?
Ja, da hatte ich noch, ich glaube, ich hatte damals noch keinen kritischen Kopf für irgendwas. aber ich weiß, dass ich den Film lange nicht wirklich toll fand, weil ich fand, dass dem so ein bisschen der Saw-Vibe abhanden ging, was ich auch heute noch finde. Ich finde ganz spannend, weil das ist so ein bisschen zwei Filme in einem. Du hast die eine Geschichte, die außerhalb des Hauses passiert und eine Geschichte, die innerhalb des Hauses passiert und die sind eigentlich... Also auch per Story ziemlich losgelöst voneinander. Und ich fand immer, dass die House-Story relativ lame ist und nicht so spannend ist. Die hat dann ein, zwei coole Fallen als Highlights, aber ansonsten fand ich die Charaktere, die dort unterwegs sind, aber vor allen Dingen die Story, die erzählt wird, nämlich wir rennen halt ziellos durch ein Haus und interagieren so mit allen Objekten wie in so einem Point-and-Click-Adventure, die wir finden. Und dann sterben wir alle 10 Minuten. Aber es passiert nie wirklich was sonst. Da war ich tatsächlich nicht so ein großer Fan von. Wie war es denn bei dir?
Ich glaube, bei mir war das damals ähnlich, dass ich auch sehr enttäuscht war von der Art und Weise, wie sie durch das Haus gegangen sind und wie man dann eben an die Information gekommen ist und wie sich das Ganze aufgedeckt hat. Weil das war ja beim ersten Teil war es ja wirklich... So, du wusstest natürlich auch nichts davon, du wusstest ja auch nicht, wo die Leute jetzt genau waren, was jetzt irgendwie, ne, Jigsaw musste dir auch noch alles erklärt werden und dann hast du mit den Figuren so Stück für Stück die ganzen auch kleinen Elemente und Rätsel aus diesem einen Raum irgendwie kennengelernt. Und beim zweiten Teil geht das dann, also ja, am Anfang hast du noch die Gruppe, so wir sind in dem ersten Raum drin und dann kommen wir eben da raus, die erste Person stirbt direkt und oh, wir klappern irgendwie alles ab und finden nichts, was dann seltsam ist, weil später im Film sind auf einmal 6 weitere Räume auf, wo die Leute irgendwie so reingehen können plötzlich, aber ganz am Anfang sind wir überall gewesen und es gab keine Tür, außer die unter der Treppe, die dann irgendwie in den Keller reinführt. So, da hat sich dieser Escape Room Aspekt irgendwie nicht so gut für mich angefühlt. Aber jetzt beim Rewatchen, weil ich glaube, es ist schon auch lange her, dass ich Saw 2 das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube auch, weil ich da so eine, bis auf das Ende immer so ein bisschen eine negative Erfahrung hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt beim Rewatchen, wo ich wusste im Vorfeld, was passiert, ich wusste, worauf ich mich einstellen kann und ich konnte auch so ein bisschen mehr darauf achten, was der Film so zwischendurch, also gerade auch so die Unterhaltungen zwischen Jigsaw und dem Polizisten, so dass ich da wesentlich mehr Spaß dran hatte und den Film für das genießen konnte, was er ist. Und ich muss auch weiterhin sagen, das ist noch so, weil nach dem ersten Teil, oh, wir enden mit diesem krassen, grandiosen Cliffhanger, also muss jetzt jeder Saw-Film ab sofort mit irgendeinem Cliffhanger enden. Und ich muss sagen, dass der zweite Teil noch einen hat, der finde ich, wirklich sehr gut funktioniert und wo auch der ganze Film drauf hinarbeitet. Also wo, wenn du eben das weißt im Hinterkopf und so ein bisschen darauf achtest und auch die Gespräche, dann ist es teilweise etwas zu offensichtlich fast schon, aber ich weiß, dass es mir, ich meine, klar, ich war damals auch 16 oder so, als ich den gesehen habe, keine Ahnung, wie offensichtlich das eigentlich ist bei einem ersten Zusehen. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich den tatsächlich so jetzt beim Rewatchen echt sehr, sehr genossen habe. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen.
Ach, schön. Also der Film hat ja, ich weiß gerade gar nicht genau, welchen Twist du meinst, weil der Film hat ja so mehrere gestaffelte Twists, die alle zu einer großen Geschichte werden. Wir spoilen doch auch einfach in diesem Ding. Oder haben wir letztes Mal eine separate Spoiler-Sektion gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, also ich würde jetzt einfach davon, es ist, glaube ich, angenehmer, wenn wir einfach in die Filme reingehen, dass wir das Ganze so ein bisschen,
würde ich auch sagen,
spoilerhaft betrachten, weil ich glaube, die meisten Leute, die hier zuhören, haben es auch wahrscheinlich schon gesehen, die Filme, oder wissen ungefähr, wie es dann aussieht, weil ansonsten wird es, glaube ich, auch nach hinten raus immer ein bisschen anstrengend.
Ja, ja, stimme ich jetzt zu. Dann reden wir doch direkt über die Twist, weil es hat ja einmal den Twist mit dem Sohn von Donnie Wahlberg, dessen Charakter auch einen Namen hat, Matthews, Detective Matthews, guck mal. Wo der sich befindet, das ist der erste Twist. Dann gibt es natürlich den zweiten Twist, der damit zusammenhängt, der schon früher passiert, dass das alles früher in der Vergangenheit passiert. Und es gibt den Twist, dass halt Amanda hinter allem steckt, beziehungsweise als eine Komplizin ist. Ich frage mich gerade, ob du den ersten und den zweiten Twist meinst. Also ob du den Twist mit dem Sohn meinst oder ob du den Twist mit Amanda meinst.
Also für mich ist der Twist das mit dem Sohn. Also dass du dann, dass du quasi, ich will jetzt das nicht auch, dass das so ein ähnlicher Twist ist wie in einem bestimmten Videospiel.
Also doch, lass doch, also erwähnen das doch ruhig. Komm, wir spoilen die Leute kennen den Film, ist fein.
Nein, ich meine, dass ich will das Spiel nicht spoilen für die Leute.
Verstehe, okay.
Du willst das Spiel auch ein Spiel, was dir, glaube ich, sehr, sehr lieb ist.
Ja, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, was du meinst. Also vielleicht habe ich es doch weniger lieb, als wir alle denken.
Wo es auch darum geht, dass, hey, du denkst, die Leute machen hier ein Escape Room-Spiel an einem Ort.
Ach so, ja, natürlich. Ja, verstehe.
Und dann ist das aber eine Kopie von was anderem, ne?
Also, ja, ich weiß es. Jetzt weiß ich doch, was du meinst.
Da hat er, glaube ich, ganz, ganz dreist bei Saw kopiert. Aber ja, ich meine das eben, dass sich dann am Ende eben herausstellt, dass die Aufnahmen, ne, weil während Jigsaw ja dann befragt wird, siehst du ja so diese glorreichen PC-Monitore, oh, diese CRT-Dinger. Ich war da so neidisch, als ich da drauf geguckt habe. Ich hätte die am liebsten alle eingepackt und mit nach Hause genommen. Und dann siehst du ja die Aufnahmen von dem Spiel und auch, weil der Film ja immer auf dieses CRT-Footage draufzoomt und du dann so einen Match-Cut eben hast oder beziehungsweise so einen Morphing-Cut, wie das dann in das echte Footage im Haus übergeht, hast du ja das Gefühl, alles würde zeitgleich funktionieren, aber eigentlich sind das nur Aufnahmen, die ja schon ewige Stunden her sind und auch das Haus, in dem dann am Ende die Polizei hinfährt, nachdem sie das Footage getrackt haben, stellt sich heraus, oh, das ist einfach in einem identisch aufgebauten Haus, wo sie dann diese Server hingestellt haben. Und eigentlich war das richtige Spiel ganz woanders. Und das war über dem Keller von dem ersten Teil. Also da kommen ja so sehr viele Sachen zusammen. Das ist ja, es ist nicht dasselbe Haus. Es hat vor schon ein paar Stunden stattgefunden. Der Sohn ist schon längst sicher und raus bei Jigsaw im Safe die ganze Zeit. Und es ist dann das Haus ist eben über dem diesem komischen Gefängnisbadezimmer aus dem ersten Teil. Mhm. Und das weiß ich noch, dass das so Schlag auf Schlag auf Schlag kommt. Und dann kommt auch noch Amanda hinzu, die ja an dem Spiel auch teilnimmt. Wo du ja auch denkst, so, oh, okay, dann hat Jigsaw die wieder rein. Es wird ja auch logisch erklärt, dass du dann gesagt und dann so, ja, ich wurde gerettet durch das Spiel, aber ich bin danach wieder rückfällig geworden, war halt wieder irgendein Drogenjunkie und deswegen hat er mich wieder hier reingeworfen, damit ich dann dieselbe Lektion scheinbar nochmal lernen muss, während ich mich von irgendwelchen aggressiven Leuten in Spritzenfallen reinwerfen lasse. So.
Ja.
Aber ich weiß noch, dass das wirklich, also bei mir richtig, richtig gut gewirkt hat damals, so dieses Schlag auf Schlag auf Schlag dann am Ende.
Das ist tatsächlich ein Highlight, da würde ich auch zustimmen. Ich finde, um einmal auf den Twist nochmal kurz einzugehen, weil ich finde den Punkt ganz interessant und das ist mir auch erst jetzt nochmal bewusst geworden. Ich finde halt, der Twist ist super geil erzählerisch, die Inszenierung ist so enttäuschend, weil der Film entscheidet, also dass man merkt ein bisschen, dass es der zweite Film erst ist und er versucht, die Tradition aufzubauen und denen zu folgen, aber manchmal so ein bisschen missversteht, was die Traditionen mal werden würden. Und ich finde, das merkt man voll an dem Einsatz von Sepp's Theme, dem Musikstück, das gespielt wird, wenn der Twist kommt in Saw, klassischerweise. Und das passiert ja auch am Ende, wenn halt Amanda revealed wird. Aber vorher wird Sepp's Theme schon einfach verschwendet und in die Welt rausgehauen, eben in dieser Endsequenz, wenn das alles so ein bisschen kulminiert, aber indem der Frankie G, heißt der Schauspieler, wie heißt der nochmal der Charakter, der Bösewicht im Haus, weißt du das noch?
Oh, warte, ich muss mal, das ist Xavier.
Xavier. Genau. Oh. Ja, die nutzen diesen ikonischen Twist-Track am Ende einfach für, oh mein Gott, er macht etwas Schockierendes, aber das Schockierende ist halt einfach, er schneidet sich halt selbst was vom Fleisch, was im Kontext dieses Films so wirklich das Lameste ist, was passiert und überhaupt nicht schlimm eigentlich.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Den Gedanken hatte ich nämlich auch, als ich es gesehen habe, wo ich dachte so, das das ist doch jetzt nicht der Twist vom Film. Das genau. ist doch nicht das große Finale.
Und direkt danach kommt das aber.
Ja, so, haha, wir haben dich gefangen, weil du musst, ne, weil in dem Film ist es ja so, die sind alle in dieses Haus gesteckt worden und haben irgend so ein Neurogift bekommen und nach einer gewissen Zeit werden die halt alle verrecken und das Gegenmittel dafür ist in einem Safe. Und die Kombination, ich meine, er macht's auch relativ offensichtlich so in the back of your head oder bla bla bla, wo du auch so eigentlich denkst, also ja, schaut doch mal, irgendjemand schaut sich, muss sich doch mal irgendwie gegenseitig auf den Nacken oder so geguckt haben, um zu sehen, dass da überall Zahlen eingelassen sind. Und die müssen dann so farblich, glaube ich, wie ein Regenbogen angeformt dann eingegeben werden, um diesen Safe zu öffnen. Und ganz am Ende, nachdem Xavier schon alle anderen Leute, also entweder sind die Leute so gestorben oder Xavier hat sie eben umgebracht und du hast dann nur noch ganz am Ende eben Amanda, die zusammen mit dem, wie heißt der, ich glaube Daniel ist der Sohn, Daniel Matthews,
ja,
von den Polizisten. Die drei sind dann eben in diesem Keller aus dem ersten Teil und dann ist Amanda so, ha, du kannst uns, wenn du uns beide umbringst, dann kannst du deine eigene Nummer nicht rausbekommen. Und dann hast du diesen Moment, wo es so er so checkt und dann so, oh ja, es gibt ja gar keine Spiegel, versucht sich das dann irgendwie mit dem Messer hinten so dran zu halten, damit er irgendwie durch die Spiegelung das sehen kann und ist dann direkt, anstatt irgendwie zu sagen, hey, wir, keine Ahnung, versuchen jetzt einen anderen Weg zu finden, irgendwie, okay, dann sagt ihr mir jetzt einfach die Zahlen und ich bringe euch vielleicht nachher um. Das Erste, was er sofort macht, ist einfach sich das Fleisch hinten rausschneiden, wo ich mir auch denke, Bruder, wenn du nicht genau weiß, so, wo du die Zahl triffst, nachher schneidest du die irgendwie noch so halb durch und kannst sie nicht mehr richtig lesen.
Ja, genau, den Witz machen auch tatsächlich Lee Whannell und James Wan im Audiokommentar. Die sagen auch, das ist ganz schön dumm, was er da macht. Es wäre sehr, sehr lustig, wenn er dann einfach ein Stück Fleisch ohne Zahl da vorne holt. Allgemein, die Leute machen sich konstant über diesen Film lustig und über die Geschichte dahinter noch mehr als im ersten Teil. Es gibt eine Szene, wenn ich mal kurz diesen Exkurs machen darf, weil
Ja, klar, gerne.
Ich habe den Film ja schon so ganz oft gesehen und ich habe den Film auch schon im Audiokommentar ganz oft gesehen. Und was ich jetzt so mache bei den Filmen, ich gucke sie normal, mache aber die Untertitel vom Audiokommentar an. So dass ich quasi beides ein bisschen habe. Und das funktioniert ganz gut, weil ich habe diese Filme alle mehr als 6 Mal bestimmt gesehen. Das heißt, das lenkt mich jetzt nicht so sehr ab, dass ich irgendwelche Verständnisprobleme hätte. Habe ich dann damit geguckt und es ist wirklich crazy, wie oft das passiert. Am Anfang des Films, der Film startet ja wieder mit einer tödlichen Falle, erzählt halt Lee Whannell ausführlich darüber und James Wan auch, wie sie im ersten Teil die Fallen ja erst sehr spät im Prozess hinzugefügt haben. Und eigentlich nicht viel drüber nachgedacht haben, wie es dieser Hitchcock-Thriller werden sollte. Der haben wir ja in den letzten Folgen drüber gesprochen, was sie aber nicht machen konnten, weil sie zu wenig Geld und Zeit hatten. Also haben sie so ein bisschen die Fallen als Kontrast benutzt, um die Spannung reinzubringen. Und dann haben aber die Produzenten gesagt, alle lieben die Fallen, mach mal mehr Fallen. Und die haben gesagt, aber also die Fallen sind gar nicht so der Punkt. Und naja, gut, dann mache ich halt Fallen. Und dann machen sie sich so ein bisschen drüber lustig, dass immer die Fallen sind. Es gibt 1 oder 2 Jumpscares in diesem Film, die aber gar keine Scares sind, sondern es ist einfach, hier wird eine Vase umgeworfen oder irgendjemand sagt, hey, und das passiert, indem im Hintergrund auch ein Bom-Geräusch kommt und die Kamera schnell zu dem Charakter rüberschwenkt. Und in einer Szene, wo so eine Vase umgeworfen wird, sagt Lee Whannell einfach, hier dachte Darren, also der Regisseur wohl, dass er Spannung erzeugen kann, indem er die Vase umwirft. Und James Wan kichert so in sich hinein. Das ist sehr, sehr funny und das zieht sich so durch den ganzen Film. Also das haben sie beim ersten Teil ja auch schon gemacht und das will ich jetzt auch nicht so verkaufen, als ob sie diesen Film scheiße finden würden, das offensichtlich dir sagen. Aber es passt sehr, sehr gut. Also man merkt sehr, dass sie bereits mit dem zweiten Film eine sehr gesunde Distanz und ein sehr gutes Wissen darüber hatten, was das ist und warum das erfolgreich ist und so und sich da sehr aktiv drüber lustig machen. Und das, sie erwähnen öfter mal, wenn man irgendwie Kameramänner im Spiegel sieht. Also es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Audiokommentar, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Und wodurch ich halt gelernt habe, dass Lee Whannell tatsächlich deutlich mehr Einfluss aber auf das Skript zu haben schien, als ich gedacht hätte.
Das ist, ich liebe generell Audiokommentare, deswegen auch da ist es immer für mich auch aus dem Grund immer die präferierte Version irgendwie Blu-rays von solchen Filmen zu kaufen, weil das ja scheinbar bei digitalen Versionen unmöglich ist, noch eine separate Audiospur als Kommentar irgendwie mitzuliefern. Aber vor allem solche, bei denen sich dann die die Personen auch so ein bisschen über den Film lustig machen. So ganz, ganz legendär ist der DVD-Kommentar von Ben Affleck zu Armageddon, wo er sich einfach konstant nur über diesen gesamten Film lustig macht.
Ja, das ist nicht unähnlich tatsächlich hier.
Hier ist es ja auch, du kannst ja weiterhin so die das, was du machst und den Spaß daran respektieren, aber trotzdem halt so auch zugeben, okay, das ist einfach dämlich, das ist einfach ein bisschen blöd, wie das hier gemacht ist. Und ja, also, aber um vielleicht zurückzukommen zu dem initialen Punkt.
Entschuldigung für diesen Exkurs.
Nein, ist ja super. Ich finde die Information auch einfach hervorragend. Deswegen, ich kann es kaum abwarten, dass jetzt auch meine. Weil während wir das Projekt machen, ich hatte mir diese Saw 10er Blu-ray-Box bestellt, aber die kommt jetzt hier in Deutschland erst, also zur Zeit der Aufnahme jetzt in so 2-3 Wochen raus.
Ist sie denn ungeschnitten in Deutschland? Weil die ursprünglichen Filme waren ja mal sehr geschnitten.
Nee, die neuen Boxen sind auch uncut bei uns vollkommen. Ich meine ich habe jetzt die ersten beiden Filme in der Amazon-Fassung da ausgeliehen, nochmal für so 2-3 Euro. Da war auch alles vollkommen in Ordnung mittlerweile. Okay. Ist jetzt zum Glück nicht mehr so schlimm, wie das früher mal war.
Sehr gut.
Wo man bei jedem Film irgendwie erst nochmal auf schnittberichte.de gehen musste, um rauszufinden, was da irgendwie alles drin fehlt in der jeweiligen Fassung.
Also gerade bei Saw war es immer sehr krass.
Ich muss dazu stimmen, dass es, auch als ich es gesehen habe, ich war so, hey, das ist, aber warum kommt jetzt denn das Theme? Weil das ist ja noch gar nicht der, das ist ja gar nicht der große Reveal, also der richtig große Reveal kommt ja irgendwie noch. Und ja, da wird dann so ein bisschen bisschen was rausgenommen. Also es hätte dann irgendwie noch stärker so einen Fokus drauf legen können, wirklich, wenn diese ganzen Sachen zusammenkommen. Weil das ist ja gerade das Interessante, dass es so viel ist einfach. Dass es nicht nur, okay, wir haben jetzt den Reveal, dass dein Sohn irgendwie safe ist, sondern es ist wirklich. Es ist die alte Location, die Polizei wurde reingelegt, dass es nicht zur selben Zeit spielt, dass es auch ein anderes Haus ist und dass der Sohn dann safe ist, während aber der Polizist hinterhergegangen ist und die Leichen von vorhin findet und dann von Amanda übermannt und festgekettet wird. Das ist, also das muss ich wirklich dem Film lassen, auch wenn natürlich sehr viele Probleme und ansonsten auch Logiklöcher ohne Ende, ich glaube, das lässt sich auch in solchen Filmen sehr schwer vermeiden, gerade mit so einem Cast irgendwie, aber wirklich, wirklich grandioser Abschluss mit den ganzen Sachen, die da zusammenkommen und vor allem, weil der Film eben auch ganz gut durch die Gespräche zwischen Jigsaw und dem Detective Matthews darauf hinarbeitet. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, wie, ich meine, das ist mir auch aufgefallen, als ich dann Saw 10 gesehen habe vor ein paar Monaten, aber einfach, wie sehr ich diese Szenen mit Tobin Bell als Jigsaw einfach vermisse und das dann so schade finde, dass die späteren Filme immer nur so Rückblenden sind, wo sie versuchen, ihn irgendwie jünger aussehen zu lassen, indem er irgendeine Baseball-Cappy trägt oder so. Und hier wirklich dann mit diesem, mit dem Detective, dessen Sohn er ja entführt hat, ein Gespräch führt. Also das, machen sowas nicht mehr.
Das ist eine wirklich sehr, sehr clevere Reaktion auf den ersten Teil, dass sie halt sagen, okay, wir haben hier völlig zufällig, sondern weil die Stimme cool war, diesen extrem talentierten Schauspieler engagiert beim ersten Teil, der einfach halt diese Sprechrolle hatte und ansonsten nur tot da lag. Das Publikum weiß jetzt, wer hinter allem steckt, wer dahinter ist. Also wir können den Twist jetzt nicht mehr machen und groß überraschen damit. Also machen wir das exakte Gegenteil und lassen ihn am Anfang des Filmes im ersten Akt bereits gefunden werden von der Polizei. Und dann haben sie eben dieses Gespräch, was ganz, ganz essentiell dafür ist, zu verstehen für die späteren Teile, wer Jigsaw ist und wer John Kramer ist, ne, weil er seine ganze Philosophie erklärt und weil wir Backstory bekommen, wir erfahren, dass er hat versucht, sich umzubringen und danach hat er dann gesagt, so, jetzt mache ich das mit anderen, weil ich weiß jetzt mein Leben wertzuschätzen. Und ich finde, das ist ganz, ganz toll, dass diesen Ruhepol zu haben in diesem Film. Erneut, ich finde, es ist eine Schwäche, dass das so getrennt voneinander ist. Das ist etwas, wo wir auch bei Saw 5 nochmal zurückkehren, dass du quasi zwei parallel laufende Filme hast. Weil für mich die daraus sich ergebende Schwäche halt ist, dass ich die Szenen mit Detective Matthews und Jigsaw, vor allen Dingen dank der schauspielerischen Leistung von Tobin Bell, aber auch Donnie Wahlberg macht hier einen guten Job, dass ich die so toll fand, dass ich diese extreme also es wirkt da halt auch in seiner Stimmung wie ein sehr anderer Film, weil das sind extreme Stereotype, die da rumlaufen in dem Haus und alles ist sehr groß geschauspielert. Und ich finde, das passte nie so richtig gut zusammen.
Ja, also es ist, man hätte es wahrscheinlich nochmal anders aufziehen können. Also für mich hat es letztendlich dann doch eigentlich, also es hat mich auf jeden Fall jetzt nicht wirklich so gestört.
Okay, ja, das freut mich doch zu hören. Vor allen Dingen, weil dich ja scheinbar du scheinst ja diesen Qualitätsabfall nicht so empfunden zu haben zwischen diesen beiden Dingern.
Nee, nicht wirklich. Also das, weil ich meine, auch der erste hat ja auch in den Szenen, die außerhalb auch von dem Raum gespielt haben und sowas alles, das war ja auch immer so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen janky auch dann gefilmt. Du hast auch das Budget gemerkt. Ich meine, auch dieses Mal gibt's wieder diese schöne Sequenz, wo Daniel Matthews mit Jigsaw dann am Ende im Auto fährt und so offensichtlich stehen die einfach nur irgendwo draußen rum oder so und alles ist dunkel. Ja. Die Kamera zoomt ein bisschen ran und wir wackeln mit der Kamera. Aber ich finde schon, dass man merkt, dass der Film auch ein bisschen mehr Budget bekommen hat. Also ein bisschen mehr, ne? Es ist klar, es ist ja an sich verdreifacht, vervierfacht, aber es sind immer noch, weil 4 Millionen, so, das ist heutzutage, ist das eine Indie-Produktion gefühlt. So 4 Millionen dafür machen wir mal, keine Ahnung, da machen wir nicht mal Location-Testing für so wenig Geld. Weil du auch sehr viele von den, zum Beispiel auch die Szene, wenn die Polizei das erste Mal bei Jigsaw reinkommt und er dann auch so diese Falle parat stellt, so diesen Käfig, wie dann die Puppe runterkommt, ja, die ersten Polizisten gehen rein, löst
das
die Falle
ist so
aus,
geil.
Dann werden die Kniescheiben umgedreht,
das ist so eine geile Falle. Ja, ja.
Das ist so eine geile Falle, wirklich.
Das ist ja lustig, weil das ist ja wortwörtlich einfach eine Falle. Wenn wir über eine Falle sprechen wir im Kontext von Saw eigentlich immer um das, I wanna play a game und hier hast du die Chance zu entkommen und du bist hier drin, weil du dein Leben nicht genießt, whatever. Aber das ist einfach eine traditionelle Falle in dem Sinn, dass hier einfach Cops kommen und der bricht denen einfach alle Beine und schockt sie dann zu Tode und denkt sich, und auch, warum? No reason. Sein ganzes Ding ist, dass er gefangen werden möchte. Er will, dass sie den festnehmen und er dann mit Matthew reden kann. Und vor Shits and Giggles bringt er aber vorher noch ein Dutzend Cops um.
Ist einfach Jigsaw ist einfach ACAP-Baby. Das ist
ja, wirklich.
Aber ich stelle mir auch so vor, dass er dann das so argumentiert, also ja, ich habe ja nichts getan, ich habe da einfach nur was aufgebaut, das ist Hausfriedensbruch,
ja,
ihr seid bei mir einfach reingekommen, weißt du, so Castle Doctrine oder so in den USA, das habt ihr selber zu verantworten, aber ich habe mir auch, als ich den Film geguckt habe, ich dachte so, Alter, wie geil wäre es bitte, so Kevin allein zu Hause, aber mit dem Jigsaw-Killer. So mit den Level am Fallen.
Ja, das ist, also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, weil genau das ist es am Anfang, ne? Dieses, die Treppe fährt raus und bricht ihm die Beine. Das ist absolut Home Alone, in so brutal, wie es irgendwie geht. Das ist, Alter, Saw 11, there we go. Da haben wir es doch.
Da haben wir es genau, dass irgendwelche, weißt du, die Akteure aus dem 10. Teil, da sind noch, keine Ahnung, die, was weiß ich, Freunde, irgendwie das größere Kartell, weißt du, irgendwie so ein Wicks-Scheiß, wo dann rauskommt,
ja,
die Leute, gegen die wir irgendwie gekämpft haben, da sind noch irgendwelche Schattendreher im Hintergrund, die versuchen jetzt Jigsaw anzugreifen und er muss einfach sein Haus oder eines von seinen 1200 Lagern, Warenhäusern, die er irgendwie besitzt, die müssen mit Fallen gespickt werden. Das fände ich super. Das würde ich sehr gerne gucken.
Man macht so eine Smash Brothers Sache draus, dass halt, hier ist unser Haus, wo wir uns immer alle treffen. So, das ist wieder ein Flashback und alle Leute sind da gerade zufällig. Gordon ist da und Amanda ist da, Jigsaw ist da, der Otto aus Jigsaw, dem Film ist da, alle sind sie da und treffen sich einfach gerade zum Kaffee und dann kommen die Cops und dann müssen sie alle ihre Fallen auslösen und jeder hat so seinen Smash Brothers Moment, seinen Finisher. Das ist doch eine Idee. Da haben wir es doch, Saw 11.
Da haben wir doch unser neues neues Dead by Daylight Spiel, wo du einfach, du bist ja, alle Leute sind irgendwie so Saw Charaktere und müssen dann Fallen aufbauen, um die andere Seite zu zerstören und die es dann währenddessen irgendwie schaffen müssen, da reinzukommen. Oder du machst so ein Evil Genius-artiges Spiel raus, wo du dann dein Saw Palast aufbauen musst, während da irgendwelche Polizisten reinkommen, um dich zu stürmen. Ah, da sind so gute, da stecken so gute Ideen dahinter, die man irgendwie umsetzen könnte.
Das packen wir am Ende dran, wie wir Saw 11 machen würden. Aber vielleicht ist der auch bis dahin schon draußen.
Was ich ganz interessant fand, ich muss nochmal, wie heißt nochmal diese, die Polizistin.
Oh, das habe ich mir aufgeschrieben. Detective Kelly.
Detective Kelly. Weil das war nämlich auch eine Sache. Ich hatte das ja mit meiner Freundin zusammen gesehen, den Film, die ja noch, ich glaube, hier und da vielleicht mal ein bisschen was Saw gesehen hatte, aber den zweiten auch nie. Und meinte dann zu mir die ganze Zeit, boah, da kommt garantiert jetzt raus, dass die mit Jigsaw zusammenarbeitet und auf seiner Seite ist. Und ich war so, okay, ich sag jetzt erstmal nix. Aber ich war so, als ich dann das versucht habe, so mit dem Blick nochmal zu sehen, war so, ja, das wirkte irgendwie sehr seltsam geschauspielert, die Rolle. So,
ja, das
so
stimmt.
Auf eine Art und Weise, wo ich dann wirklich drauf geguckt habe, ich gedacht habe, ja, stimmt. Also wenn ich nicht wüsste, wo der Film hingeht, dann würde ich sagen, ja, da kommt gleich um die Ecke, dass sie irgendwie eine Verräterin ist. Weil das war sehr, sehr steif auch so die ganze Zeit in der Performance.
Ich will der Schauspielerin jetzt auch nichts vorwerfen. Ich kenne sie auch nicht aus anderen Rollen. Aber ich habe das Gefühl, das kann ja auch daran liegen, die war ja im ersten Teil auch dabei. Ne? Die ist ja in den ersten 3 Teilen mit dabei und dann nicht mehr aus Gründen. Und in Saw 1 war sie ja einfach auch diese Mini-Rolle. Ne? Sie in der einen Flashback-Szene ist sie mit den beiden Cops, hat die 2 Sätze gesagt und denen gesagt, hier ist dieses Verbrechen passiert. Und das Gleiche macht sie jetzt hier auch, aber in einer etwas größeren Rolle schon. Und ihre dann nochmal größere Rolle hat sie dann ja in Saw 3. Und das Gleiche gilt ja auch für Detective Rick, den man auch hier kurz sieht. Der dann ja in Saw 4 der große Charakter wird. Und das mag ich ganz gern, weil sie einfach sich angeguckt haben, okay, was sind denn Charaktere, die wir hier etabliert haben im Falle von, ich weiß nicht, Rick war glaube ich noch nicht in 1, nee, Rick kam erst hier in 2 dazu. Und dann haben die gesagt, ja, dann nehmen wir die jetzt einfach mit, weil wir sie schon mal etabliert haben. Ist sie jetzt die beste Schauspielerin? Ah, ist egal. Ich meine, das wird noch ad absurdum geführt später.
Ja, ich meine, man weiß ja auch nie, was da irgend. Das ist ja, ich meine, die ganze Industrie ist ja auch so voller Nepotismus. Ich meine, Donnie Wahlberg ist der Hauptcharakter. So, das ist auch immer, wie oft ich irgendwie herausfinde, weißt du, du kennst irgendwie einen Schauspieler und dann stellt sich heraus, die ganze Familie. Mhm. Das ist, die haben noch 12 Brüder und Schwestern und die ganzen, weißt du, Väter, Onkel, Tanten und sonst was, die sind auch alle in der Industrie. So. Und das ist ja auch sonst mal, dass da Leute irgendwie reinkommen, weil, ja, kennt man irgendwie den Produzenten oder sonst was. Ich meine, das muss nicht immer der Fall sein, nur weil eine Person irgendwie nicht ganz so in eine Rolle reinpasst. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was in der Industrie relativ häufig vorkommt.
Man muss ja auch im Kopf behalten, dass halt auch der Regisseur sehr wichtig ist für die SchauspielerInnen. Und Darren Lynn Bousman war halt, also das, er sagt dasselbe, es gibt so einen Blog-Sektion auf seiner Website, wo er ziemlich ausführlich und interessant erklärt, wie er zu diesem Film kam. Und der hat halt vorher irgendwie so kleine Musikvideos gemacht, hatte keine Wohnung, hatte noch ein Jahr, dass ihm seine Eltern das Leben in Los Angeles bezahlen. Und dann hatte er halt das Glück, dass sein The Desperate-Film, wie du bereits beschrieben hast, von den Produzenten von Saw geschnappt wurde. Und ursprünglich sollte der tatsächlich auch als The Desperate gedreht werden. Und dann war Saw so erfolgreich, dass sie dann gesagt haben, hör mal, können wir das doch in Saw 2 umwandeln? Thanks. Und dann haben sie dem halt auch gesagt, okay, dann kannst du Regie führen. Und halt, das war einfach some guy, einfach a dude, der keinerlei Erfahrung darin hatte und auch selbst beschreibt, wie unfassbar das ist, dass er das machen konnte. Und sowas kann natürlich auch bei einzelnen Rollen durchaus relevant sein, weil man, also Darren Lynn Bousman hat jetzt nicht die größte Regiekarriere hingelegt, die jemand gemacht hat, sag ich mal.
Ja, ich sehe mir das gerade an, weil ich nämlich abseits von Saw auch überhaupt nichts mit dem irgendwie in Verbindung setze. Und er hat ja dann eben 3, 4 noch Regie geführt und dann natürlich den besten Film aller Zeiten, ist dann für Spiral extra zurückgekehrt. Mhm. Das ist ja eine beste Entscheidung gewesen für die Karriere. Aber ich glaube, keinen einzigen der Filme, die noch aufgeführt werden, von denen habe ich, glaube ich, jemals auch nur gehört.
Oh, auch nicht von Repo?
Repo, aber da kenne ich den, da kenne ich halt das Original nur. Also die Originaloper, auf der das ja basiert.
Okay. Ja.
Aber den Film, davon kenne ich, habe ich jetzt auch noch nie was gehört, also diese scheinbar 2008er Version. Aber auch ansonsten, wo es so Mother's Day, 11-11-11, The Devil's Carnival, The Barons, St. Agatha, Death of Me und jetzt das Aktuellste ist irgendwie das Cello.
So, okay. Das Cello. Ja, es ist, also er war, macht halt die Filme, die er machen kann, nämlich diese Emma-ähnlichen Horrorfilme. Und hat, es bleibt dann auch viel halt in diesem Bereich. Also dieses Repo wurde halt auch produziert von den Saw-Produzenten. Und das war, da habe ich halt viel drüber mitbekommen, weil das war immer als Trailer bei den ganzen Saw-Blu-Rays dabei und das wurde ständig mitbeworben. Man merkte halt voll, er hatte halt keinen Bock, Saw auf Saw 4 zu machen. Das beschreibt er auch so auf seinem Blog und durfte dann deswegen noch Repo machen danach. Aber ja, das war jetzt, das ist, also das ist vor allem.
Das ist dieses typische One for you, one for me in der Filmindustrie.
Ganz genau. Ah, ja, ja. Okay. Und vor allen Dingen, ich finde, bei Darren Bousman, da kommen wir dann bei Saw 3 zu, der hat bei 3 angefangen, eine bestimmte Sache mit der Regie zu machen, nämlich, dass er immer dynamische Übergänge gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, da können wir dann nächstes Mal drüber reden, da freue ich mich sehr drüber, dass er dann halt macht, irgendwie ein Charakter wird in einen Spiegel geworfen und dann geht die Kamera mit durch den Spiegel und dann ist sie in einem anderen Raum und dann sind wir in der nächsten Szene. In diesem Raum. Ja, also es ist in den Film integrierte Cuts quasi, ganz flüssige. Was halt cool, eine coole Idee ist, die aber so viel genutzt wird, dass es irgendwann komplett nicht mehr verständlich ist, was, wo, wie, wann passiert, gerade wenn es Zeitspielereien gibt, dass du dich plötzlich in einen anderen Raum teleportierst, der eigentlich zu einer anderen Zeit spielt, aber ist es auch eine andere Zeit? Das ist sehr, sehr funny, da kommen wir dann drauf zu sprechen. Sorry fürs Vorgreifen.
Ich glaube, da kann ich mich vor allem beim vierten dran erinnern.
Ja, der vier macht das
viel. Ich glaube, beim vierten Teil weiß ich noch, dass ich da im, weil der vierte war dann der erste, den ich im Kino gesehen habe, als der rauskam. Und da weiß ich noch, dass ich da am Ende aus dem Film trat und ich war so relativ verwirrt, was passiert ist die ganze Zeit. Also ich meine jetzt von der, wenn ich jetzt irgendwie rein von der Filmtechnik irgendwie auf den Zweier drauf gucke, so das, ich meine, das, was ich mag, ist, sind wirklich diese Übergänge immer von dem CCTV-Footage zu dem, dass du entweder aus dem Haus, so, du hast dann auf einmal einen Kamerashot, der so irgendwo in der Ecke ist und dann zoomt das so langsam raus und verwandelt sich eben in diesen CRT-Bildschirm und dann bist du wieder in der, bei dem Jigsaw hier Detective Matthews Gespräch oder es geht dann immer wieder zurück da rein, was auch eine ganz gute Möglichkeit ist, ne, einerseits, dass du dass ich eben als Zuschauer davor sitze und dann auch glaube, das spielt gerade alles parallel. Ne, das sorgt dafür, dass das bei mir irgendwie so verankert bleibt im Kopf. Aber du auch immer sehr gut weißt, okay, jetzt machen wir die Transition dahin, jetzt machen wir die Transition dahin, sodass du nicht irgendwie erst so kurzen Whiplash-Moment hast. Das muss ich sagen, war so ein Narrative-Device, das für mich eben sowohl in der Handlung als auch aus einer filmischen Perspektive sehr gut funktioniert hat.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Habe ich gar nicht groß mehr zu sagen. Das ist auch cool. Das ist einer meiner Favorite-Sachen hier dran.
Wie findest du eigentlich die Fallen in dem, in dem Teil? Weil das ist so eine Sache, die ich nämlich ein bisschen dann auch teilweise enttäuschend fand. Also das weiß ich auch noch beim ersten Mal, dass viele der Fallen dann eben schon so nichts Cleveres irgendwie mehr hatten. Oder teilweise waren es dann Fallen, die irgendwie so einen Kniff hatten. Und bei anderen war ich dann auch so, ja, okay, was ist denn hier der Kniff? Was ist denn so dieses eine, diese eine Falle, wo ich weiß nicht mehr, welche von den Frauen das nachher war, zu dem Zeitpunkt, wo eben schon das Gift ordentlich wirkt und dann hast du diesen Glaskäfig in der Luft, wo du die Arme reinstecken musst und sie dann einfach nur so, oh, okay, da ist das Gegenmittel und steckt den Arm rein und dann so, oh, das sind ja alles irgendwelche Rasierklingen und wenn ich jetzt rausziehe, dann schließt sich das und ich werde geschnitten. Okay, dann gehe ich mit dem anderen Arm links auch noch rein.
Ja.
Und ich denke mir, wie hättest du das überhaupt, überhaupt machen? So, was war der Kniff bei der Falle? Wie hätte das jemand herauskriegen sollen?
Das musste ich im Wiki gucken. Im Wiki wird's erklärt, was sie hätte machen sollen. Und das ist auch, also Leute, da wurde sehr noch nicht gewusst, was jetzt eine Saw-Falle eigentlich sein soll. Weil im Wiki steht, wenn Addison ein bisschen genauer hingeguckt hätte sie gesehen, dass auf der anderen Seite ein Schloss ist, das schon einen Schlüssel drin hat, was sie einfach hätte aufmachen können und dann wäre die Box aufgegangen.
Aber das heißt, wenn die als erstes über diese Falle gestolpert wären mit irgendwie 6, 7 Leuten, dann hätten die das ja wahrscheinlich irgendwie sofort gesehen.
Ja, vor allen Dingen war die Falle, mit der sie ihr Leben wertschätzen kann, guck genau hin. Das ist ihre große Aufgabe. Später Aufgabe mancher Leute, zieh dir dein Knochenmark aus dem Knochen raus, während du da lebst. Jetzt die Aufgabe, guck hin, bevor du mit den Grabschern da reingreifst.
Ja, und die andere Falle ist dann, spring in diese Falle voller Nadeln irgendwie rein und versuch dann, die Nadel im Nadelhaufen zu finden. Ja. Innerhalb von 2 Minuten.
Ich finde aber, also das war, daran erinnere ich mich noch, das war damals das, was mich so auf diesen Film, glaube ich, gebracht hat. Und darüber haben Leute geredet. Darüber haben viele Leute geredet, weil das so richtig übelst fucked up ist. Weil ich muss sagen, um da den Schluss mal zu ziehen zu deiner Frage gerade, mir gefallen die Fallen hier sehr gut. Nicht, weil die clever sind, sondern weil sie so savage sind. Diese Fallen hier sind halt wirklich übelst grausam und ergeben keinen Sinn. Aus der Perspektive von Jigsaw ergeben sie keinen Sinn. Aber, dass ein Typ einfach bei lebendigem Leibe verbrennt, holy shit, mega savage. Die Szene, wo sie einfach in diese riesige, wie du sagst, Spritzengrube geworfen wird. Es sind ja nicht nur offene Spritzen, es sind benutzte Spritzen von Drogenabhängigen. Einfach, das ändert nichts am Schmerz, den du fühlst, aber ist nur ein bisschen psychische Damage, die du da nimmst. Und dann ist es nicht nur, dass sie da reinsteigen muss, sondern sie wird auch noch von diesem Typen, von dem Bösewicht, da reingepfeffert. So richtig krass. Übrigens da auch eine lustige Anekdote. Lee Whannell erklärt, als er das geschrieben hat, weil das ist auch etwas, was er sich ausgedacht hat, diese Falle mit den Spritzen, da hat er sich vorgestellt, dass wenn jemand da reingeworfen wird, die dann wie Dagobert Duck darin komplett versinkt. Und war dann sehr enttäuscht, als er die Szene gesehen hat, dass sie einfach da drauf gefallen ist.
Da habe ich ein Behind-the-Scenes-Video zugesehen.
Ja.
Wo sie Probleme haben, das mit Spritzen zu füllen.
Weil es so viele sind, ne?
Ja, weil du ja denkst, okay, wie viele Spritzen brauchst du, um so ein Loch zu füllen? Und es sind einfach mal wesentlich mehr Spritzen, als du denkst. Und dann haben die da Probleme gehabt, so viele Spritzen überhaupt zu ordern, dass sie das Ganze füllen können und mussten dann eben so ein bisschen herumtricksen, dass da noch so Sachen drunter gelegt werden. Mhm. Und eigentlich wesentlich weniger Spritzen da drin vorhanden sind, als, ja. Als es optisch am Ende auffällt. Aber ja, das finde ich einfach ist so ein geiler, dass du dann bei der Produktion irgendwann so, ja okay, wir füllen das Ding einfach mit Spritzen, ballern wir einfach rein und dann haben wir den ganzen Kram geordert, werfen das in die Grube und sind so, das sind zu wenig Spritzen, das sieht nicht gut aus.
Oh, this is not looking good. Cancel the movie.
Ja, aber es ist ja auch eine Falle, die thematisch dann eben noch passt. Also wo du dann so bei Xavier eben drauf guckst, okay, alles klar, ist auf den Charakter irgendwie bezogen. Mhm. Bei Obi hast du dann auch nochmal, ne, es ist ja auch so eine Sache, die dann nachher im Film abfällt, weil du nur von ein paar Charakteren diesen persönlichen weil an sich hat ja wahrscheinlich jede Person irgendwie eine Falle für sich gehabt, mit dann auch einem Tape, wo die so ein bisschen die Backstory erklärt wurde und was die Leute irgendwie machen müssen. Mhm. Aber du hast es eben nur bei so 2, 3 Personen tatsächlich bekommen, die dann eine ausgearbeitete Falle haben und du merkst auch im Verlauf des Films, dass es, je weiter wir voranschreiten, desto schneller muss das Ganze irgendwie abgehakt werden. Das heißt, bei den meisten Leuten siehst du nicht mal irgendwie eine Falle.
Ja.
Und nach hinten raus ist es einfach nur, oh ja, Arm reinhalten und dann kommt Xavier und bringt mich irgendwie um. Ja. Weil die Falle von Obi finde ich eigentlich ziemlich geil.
Die ist so dope.
Das ist eigentlich so vom du tatsächlich so zwei Kniffe darin hast, weil es ist zweimal ein Gegengift drin und das erste Gegengift kann er an sich ganz, also theoretisch hätte er nur das erste nehmen und wieder rausgehen können, wäre überhaupt kein Problem gewesen und erst das zweite, wenn er dran zieht, wo ich mir auch denke, okay, man hätte wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass wenn du starken Widerstand hast bei dem zweiten, dass du irgendwas als Falle irgendwie auslöst, aber selbst wenn er das macht, hätte er theoretisch sich noch retten können, was ja auch in dem Tape als Hinweis war. So, du siehst ja auch dann, wenn er zur Seite guckt und dann die Kamera hinzeigt, dass so, ne, du musst dann dem Teufel, nur der Teufel kann dir irgendwie noch raushelfen. Und dann hast du wirklich an der einen Seite, wo das Feuer schon anfängt, den Griff, das Ventil, um das Ganze irgendwie auszuschalten, was aber dann natürlich zu dem Moment schon so heiß geworden ist und du durch das Feuer eben rausgreifen musst. Also das muss ich sagen, das war eine von diesen, das finde ich immer, sind immer die interessanteren Fallen, wenn es noch irgendwie einen Kniff gibt,
ja.
Außer fügt dir jetzt einfach nur Schmerzen zu.
Ja, genau. Aus der Perspektive wirst du hier nicht glücklich. Das sehe ich total. Aber aus der Perspektive von wie grausam ist es und wie schwer ist es hinzugucken und wie krass ist das, ist Saw 2 mit Saw 3 später, finde ich, ganz, ganz oben mit dabei. Das ist halt, ne, es ist nicht so dieses Skalpell, dass du hier hast mit den feinen Fallen, die man sich ausgedacht hat, sondern hier ist einfach der Vorschlaghammer, der dir die ganze Zeit über den Kopf gezwiebelt wird. Und es ist halt lustig zu sehen, wie Jigsaw in der einen Storyline mit Detective Matthew ganze Zeit spricht und sehr, ne, holier than thou über seine Perspektive spricht und das müssen sie machen und ich will, dass Leute ihr Leben wertschätzen. Und dann cuttet es einfach halt zu dem Ding, wo die ein Fall einfach ist, hey, steck mal deine Hand hier rein. Das passt halt nicht zusammen.
Ja, vor allem, es ist so, sagen wir einfach mal, Obi hätte es jetzt geschafft, so, okay, du siehst das Ventil, du verstehst die Falle und dann ziehe ich das erste Gegenmittel raus und dann das zweite. Das Ding wird aktiviert, aber ich war ja schon drauf vorbereitet, also bin ich sofort am Griff, dreh das rum, alles ist super, ich bin wieder rausgekommen. So, ich musste keine Schmerzen erleiden. So, wie hätte er denn das Leben auf einmal wertschätzen sollen? Ne? Mhm. Also da fällt ja eben schon dieses ganze Konzept. Ich meine, das hatten wir beim ersten Teil schon besprochen, aber ich finde, hier fällt das noch viel mehr auseinander. Ja. Ich glaube, das ist so der eine Vorteil, den die Serie später hat, nachdem Jigsaw dann weg ist und andere Leute das übernehmen, die eben offensichtlich zu Arschlöchern werden. Ich glaube, das ist ja im vierten Teil, wo das dann auch so, oh, das sind Fallen, da hätte niemand, die war dafür gemacht, dass jemand stirbt. So, der hätte da gar nicht irgendwie rauskommen sollen. Mhm. Und das muss ich sagen, wirkt dann, während ich das in der übergreifenden Story ein bisschen schade finde, weil Jigsaw komplett wegfällt, ergibt das für die Fallen ein bisschen mehr Sinn, dass du dann einfach welche hast. Ja. Okay, hier ist jetzt irgendwie ein Kniff dahinter gewesen und hier ist einfach eine Falle, die hätte jemanden irgendwie umbringen sollen. Weil in den ersten beiden Teilen hast du einfach auch so einen variierenden Level der Schwierigkeitsgrade, die ja du irgendwie bekommen hast.
Voll. Das ist, sie fangen auch bei Saw 2 direkt sehr mit dem Ding an, weil du hast ja, ne, du sagst, du hast die Fallen, die du schaffen kannst und du hast die Fallen, die du nicht schaffen kannst, per Definition. Aber was Saw halt sehr, sehr gerne macht und da buttern sie bei Saw 2 schon sehr, sehr rein mit, ist, du hast Fallen, die du schaffen kannst und die Leute schaffen es auch, aber sie schaffen es dann trotzdem nicht. Weil sie wollen quasi alle Formen des Leidens dir bieten. Sie wollen, dass du siehst, wie sie leiden, weil sie das machen, was sie machen müssen. Aber sie wollen auch, dass du siehst, wie sie leiden, weil sie die Bestrafung bekommen. Und deswegen ist es dann so, dass sie das machen, was sie machen sollen. Wie zum Beispiel bei der Nadelfalle oder bei dem Ich-verbrenne-dich-Ding. Sie machen das, was sie machen sollen, aber sie sind zu langsam oder sie schaffen es aus irgendeinem Grund doch zum Krab nicht. Und deswegen kriegen sie auch trotzdem noch die Bestrafung. Und das wird später auch sehr, sehr oft passiert. Und das habe ich habe immer das Gefühl, das ist halt scheiße gebalanced, Jigsaw. Das ist für mich immer ein Gefühl von das funktioniert nicht, was du hier vorgibst zu tun, weil offensichtlich besteht diese Person gerade deinen Test, weil sie ihr Leben wertschätzt, aber es war 2 Sekunden zu wenig wertgeschätzt, deswegen stirbst du jetzt trotzdem brutal.
Ja, du hast dann allein dieser Zeitfaktor auch bei der allerersten Falle, wo es so, du hast 60 Sekunden Zeit, die jetzt mit dem Skalpell das Auge, den Schlüssel unterm Auge irgendwie rauszuschneiden, wo ich mir so denke, selbst wenn du dafür bereit bist, das zu tun, so, gib dem armen Mann doch zumindest 10 Minuten oder so, dass er das das auch ordentlich machen kann.
Ja, lass mich das doch ordentlich machen wenigstens. Come on.
So, du hast ja keine Zeit, dich irgendwie drauf vorzubereiten. So, auch beim ersten Teil, bei anderen Fallen war es so, okay, du wirst hier konfrontiert, das musst du machen, aber du hast theoretisch auch eine längere Zeit, das zu unternehmen. So, ja, du hast einen gewissen Druck, irgendwie die Kerze brennt runter oder nach einer gewissen Zeit schließt sich das Tor für immer, wenn du jetzt nicht rechtzeitig hier rauskommst. Aber es ist so dieses, hier ist, du wachst auf, bist du in irgendeiner Contraption drin, dann kommt so ein komisches Video, was gespielt wird und bist so, okay, Baby, 60 Sekunden, let's go.
ja, exakt. Es ist großer Quatsch. Ich überlege gerade noch, was es noch zu der Geschichte oder dem Produktionsdesign von Saw 2 konkret zu sagen gibt, weil da fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Sie machen hier schon so ein bisschen das Ding auf, also das Ende deutet zunächst so ein bisschen an, oh, ist Jigsaw jetzt schon tot, aber dann lächelt er und dann sieht man, nein, ihm geht's gut, es ist alles fein. Hat einen sehr coolen letzten Shot, finde ich, wenn es so rauszoomt und er in der Black Void herumsitzt. Ich finde, dieser Film tritt halt so ein bisschen auf der Stelle in der großen Lore, gibt dir viele Hintergründe, aber ich finde sehr, sehr beeindruckend, beeindruckend ist das falsche Wort, aber ich finde toll, was Saw 3 dann alles noch aus dem, was Saw 2 dir gibt, so macht, wenn du dir anguckst, die Charaktere rund um Donnie Wahlberg, also und Saw 4 und die beiden Officers mit Kelly und Rick. Da wird noch sehr, sehr viel mit gearbeitet, Amanda natürlich vor allen Dingen, und ich finde, Saw 2 ist so ein guter Schritt Zwischenschritt von Saw 1 zu Saw 3, wenn du dir anguckst, was der Fokus ist.
Ja, ich weiß halt nicht immer, wie das von Anfang an, sagen die da was im Kommentar zu, ob sie ursprünglich der Plan war, okay, wir machen jetzt eine Trilogie oder so draus. Klar, ne, irgendwo weiß man, solange die Sachen erfolgreich sind, können wir das irgendwie weiterführen. Aber eben jetzt schon im zweiten Teil Jigsaw schon so krank eben darzustellen, so okay, da weißt du, das führt eben auf irgendwas hin. Und wenn ich jetzt nur diese ersten drei Teile für sich nehme, dann habe ich das Gefühl, da ist auch so eine gewisse Throughline. Ich meine, das sind ja auch dann die eben exakt die drei Filme, wo das Screenplay entweder komplett von oder eben mit Lee Whannell dann gemacht wurde. Und da hast du es eben so, okay, Jigsaw ist etabliert, hat eben schon sein Terminal Cancer. Dann im zweiten Teil, du siehst eben schon, dass er kurz vor dem Ende ist, also da ist nicht mehr viel übrig, und deswegen lässt er sich auch überhaupt erst auf diese Art von Spiel ein, wo er dann direkt mit der Polizei konfrontiert wird. So klar, irgendwo war das ja der Plan, aber wenn jetzt einfach der Polizist da geblieben wäre, was wäre dann gewesen? So, wenn er seinen Test bestanden hätte, dann wäre die Zeit vorbei, der Sohn wäre freigekommen, ja, und er hätte irgendwie nicht mit Jigsaw wäre irgendwie geflohen. Das heißt, er hatte sich wahrscheinlich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass er theoretisch hätte sterben können. Mhm. Und dann beim dritten Teil liegt er dann ja schon seit Beginn des Films im Sterben eigentlich schon.
Ja.
Und das ist dann nur so ein bisschen das Ende. Und ich weiß halt, ich frage mich immer, dass wenn man gewusst hätte, wie lang dieses Franchise gehen sollte, wenn man irgendwie gewusst hätte, okay, das wird jetzt seine im ersten Run ja dann 7 Teile, der 8. kam ja auch schon ein bisschen später, aber ja, hättest du einfach mal gewusst, es hätte am Anfang irgendwie so die nächsten 6-7 Jahre Filme gegeben, hätten sie dann Jigsaw direkt schon so dargestellt, wie sie es im zweiten gemacht haben, weil 3 ist dann irgendwie die logische Antwort darauf.
Ich glaube, also das hätten sie auf keinen Fall gemacht, das sagen die Produzenten auch. Später gibt es auch Audiokommentare von den Produzenten und sie sagen halt, das große, deren großes Bereuen ist halt, dass sie Jigsaw umgebracht haben in Saw 3, das sollte nicht passieren. Es sollte nicht der Ende der Reihe sein, dafür war die von Anfang an zu erfolgreich, aber trotzdem so ein bisschen, denn bei Saw 3 war es halt so, dass im Grunde schon die ganzen kreativen Leute, also Lee Whannell, James Wan und auch Darren and Bousman tatsächlich, eigentlich nicht mehr mitmachen wollten. Die waren raus. Die haben gesagt, so, wir haben unser Ding gemacht und wir wissen, dass das jetzt das wird, was es halt wird, und deswegen sind wir jetzt raus. Deren öffentlichen Kommentare waren aber, dass sie wieder alle zurückgekehrt sind, weil der eine Produzent gestorben ist. Ne? Das war ja ein Dreiergespann von Produzenten bei Saw, die halt dafür verantwortlich waren, dass aus diesem Kurzfilm dieser größere Film wurde und die halt Lee Whannell und James Wan diese 1 Million Dollar gegeben haben. Und einer von den dreien ist dann direkt vor dem Release, fast glaube ich sogar vor 2, also auf jeden Fall um den Release herum, verstorben, und die drei haben dann gesagt, das hat sie dazu motiviert, so als Danke, als Tribut den dritten Film noch zu machen. So dass ich dann für mich jetzt das so interpretiere, dass sie quasi gesagt haben, also im Falle von Lee Whannell und James Wan, weil Darren Lin ist ja auch noch für den vierten Teil zurückgekommen, dass sie quasi gesagt haben, es ist zwar nicht das Ende der Reihe, aber wir wissen, also Lee Whannell und James Wan, die an dem Skript gearbeitet haben zu Saw 3, dass es unser letzter Saw-Film ist. Und deswegen schreiben wir den wie ein Ending. Und das Krasse, die Besonderheit daran ist, dass die beiden Produzenten das denen erlaubt haben. Dass die halt nicht eingeschritten sind und gesagt haben, das dürft ihr nicht. Weil das ist etwas, was in meiner Wahrnehmung sehr etwas ist, was dann ab Saw 4 der Fall war. Ab Saw 4 mit dem neuen Writing-Team war diese Reihe extrem offensichtlich Produzenten geführt. Und sie durften bestimmte Sachen machen und bestimmte Sachen nicht machen. Und Saw 3 war noch sehr kreativ geführt von James Wan und Lee Whannell. Und ich glaube, das macht den Unterschied.
Ah, okay, alles klar. Ich hab gerade nochmal nachgeguckt, das war Greg Hoffman,
der genau.
2005 verstorben ist, genau, und das war dann vor dem Erscheinen von Saw 3, ne, also 2005 in dem Jahr, wo eben Saw 2 rausgekommen ist, und der ist aber auch noch bis jetzt, also bis selbst Saw 10, ist der auch immer noch in den Credits aufgelistet. Also
genau.
Es ist immer noch so als ja, quasi so Danksagung, Legende für
ganz
die
genau.
Für die Serie. Das wusste ich gar nicht. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine, also ist immer so zu sagen, ja, das ist ganz cool, dass man so die Story heraus, oh, weil der Mann gestorben ist. Aber ich kann es dann auf jeden Fall verstehen, dass man dann nochmal sagt, hey, der hat uns eben auch hier mitgeholfen, ohne diese drei Produzenten und dementsprechend eben auch dann Greg Hoffman, wären wir, also Lee Whannell und James Wan, wir wären gar nicht in der Industrie. Mhm. So, wir hätten jetzt gar nicht unsere Karrieren. Da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man dann sagt, okay, alles klar, dann machen wir eben nochmal diesen abschließenden dritten Teil. Aber ja, das ist dann, das erklärt's ganz gut, weil ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass dann die Produzenten gesagt haben, okay, das war keine gute Entscheidung. Aber ich finde, man sieht eben schon, so selbst in Saw 2, so wie Jigsaw da präsentiert ist, da ist der dritte Teil einfach die logische Antwort darauf. Also da hätte man, glaube ich, schon im zweiten Teil ihn ja weniger krank darstellen müssen.
Ja.
Oder beziehungsweise dann zu entscheiden. Das war ja, finde ich, auch das Gute, was sie dann halt mit 10 gemacht haben, war dann einfach so, okay, fuck it, wir machen jetzt einen, ich meine ja nicht Prequel, weil es ja schon nach dem ersten spielt, aber wir lassen es irgendwo zwischen 1 und 2 einfach spielen. So, wir sagen jetzt, da ist theoretisch genügend Zeit, irgendwelche Stories zu platzieren, da können wir die Serie irgendwie noch weiterführen. Weißt du, wenn Detective Conan 5000 Episoden haben kann, in dem ein Achtjähriger jedes Mal einen Mordfall irgendwie vor sich hat, wenn man irgendwo hin und eingeladen wird, mhm, dann können wir auch Jigsaw nach seiner Adventures irgendwie zwischen Teil 1 und Teil 2 lassen für ein paar Filme.
Ja, also eine komplizierte Geschichte hinter dem Ganzen, wo man halt nie, also man hat die ganzen Informationen und man hat das Glück, dass im Falle von dem Regisseur halt, der so viele Infos halt rausgibt und sagt halt, hier, Sophia hatte ich eigentlich gar keine Zeit und Bock drauf und so zwei habe ich deswegen und deswegen gemacht, aber trotzdem muss man es sich ein bisschen selbst erschließen und für mich ist Saw 2 halt schon das Zeichen, so we're done with this, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie das dir ging, dieses Ding von wie die Fallen irgendwie geschrieben sind und dass das alles so ein bisschen übertriebener ist. Ich hatte das Gefühl auch, dass die Autoren gesagt haben, okay, hier ist noch einer, aber jetzt reicht's auch. Und dann Saw 3 ist...
Ja,
Saw 3 hat noch einen deutlich emotionaleren Kern, würde ich sagen. Der wirkt wichtiger für die Verantwortlichen. Ich weiß nicht, ob das Sinn für dich gibt.
Ja, ich bin da gespannt drauf, den jetzt als nächstes nochmal zu sehen, weil ich warte jetzt extra immer, bis wir dann die Folge jetzt aufgenommen haben, dann eben nochmal frisch vor der nächsten den jeweiligen Film zu gucken. Mhm. Und auch, dass ich Saw 3 gesehen habe, das letzte Mal, das glaube ich locker 10 Jahre oder so her. Das heißt, da bin ich jetzt auch gespannt. Auch das mit dem ganzen Hintergrundwissen nochmal den Film zu sehen. Aber eine Sache beim Zweier, ich weiß nicht, ob du da auch so die Assoziation hast, weil wo ich die ganze Zeit jetzt auch nochmal dran denken musste, und das war auch, glaube ich, damals, als ich ihn gesehen habe, sind so ein paar Vergleiche zu einem meiner liebsten Escape Room Horrorfilme. Mhm. Und das ist Cube.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den kennst, gesehen hast.
Den kenne ich natürlich, auch so ein Klassiker, den man sich irgendwann mal im Internet angeguckt hat und dachte, what the fuck, als Jugendlicher oder als Kind. Tatsächlich steht hinter mir das 4K Mediabook, das vor kurzem erschien. Und den ich noch nicht in der Version geguckt habe. Es gibt sogar ein japanisches Remake, was vor 1-2 Jahren rauskam, was ich sehr, sehr lustig finde. Aber ja, liebe Cube. Cube ist großartig. Hypercube, also ganze Reihe ist toll.
Ich war da auch unnötigerweise sehr in die Lore investiert, ja, die nur von Fans beachtet wird, aber nicht von Leuten, die tatsächlich die Filme irgendwie machen. Aber du hast da eben auch so ein bisschen dieses Setup von, ne, Leute werden zusammengeworfen, müssen rausfinden, was vor sich geht, wie sie irgendwie da durchkommen, ne, tödliche Fallen überall. Und dann hast du eben auch diese eine Person, Xavier hat so eine ähnliche Persönlichkeit, auch wie dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der Charakter hieß, aus dem, die werden ja auch nur mit Nachnamen angesprochen, mhm, in Cube, was ja, glaube ich, so ein Polizist-Soldatentyp irgendwie ist. Mhm. Der auch dann vollkommen durchdreht und einfach anfängt, die anderen Leute umzubringen und auch Leute dann in andere Fallen einfach reinwirft, weil er so denkt, so, warum sollte ich das dann machen, lass das die doch irgendwie übernehmen. Und das war sehr ähnlich, fand ich, zu Xavier, auch wie der dann einfach vollkommen durchdreht am Ende.
Stimmt.
Nur ist es halt in Cube wesentlich besser gemacht, weil der Film sich ja natürlich du wirst ja nie aus diesem Konstrukt rausgelassen. Du bleibst den kompletten Film mit den Charakteren da drin und merkst, wie sich so Stück für Stück das Ganze weiterentwickelt, wie die immer, immer mehr zerrissen werden, wie das eben auch so psychisch auf die einprasselt. Und das ist, weil du wahrscheinlich immer wieder zurück zu Jigsaw und Detective Matthews wechseln musst, hast du diesen langsamen Zerfall von einem Xavier nicht. So, der ist einfach von Anfang an natürlich irgendwo aggressiv. Sehr gut, aber auf einmal hast du diesen Moment, wo der snappt und dann bist du, ist der halt vollkommen im Manhunt-Modus und fängt einfach direkt an, alle Leute irgendwie umzubringen. Also spätestens, wenn er mit dem den ersten Charakter mit dem Nagel-Baseballschläger umbringt, das ist dann einfach, okay, jetzt war's.
Genau, der ist einfach der, also der ist der offensichtliche Bösewicht in diesem Film. Es ist nicht Jigsaw, sondern es ist halt wirklich Xavier von Anfang an.
Da frage ich mich natürlich auch so, was war dann der Plan? Weil, ne, du hast dann Amanda extra mit reingebracht, was ja auch am Anfang sofort benutzt wird, dass sie ja diesen ersten Hinweis eben findet, weil sie natürlich weiß, wo er versteckt ist. Dass sie dann eben so danach sucht und dann so, oh ja, ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, hier ist irgendwas, irgendwo muss ein Hinweis oder so versteckt sein. Also klopft eben die Ziegelsteine ab und holt dann da das erste Tape mit dem Schlüssel raus. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so, ach ja, übrigens, ich habe hier extra diesen Xavier mit reingeholt, damit der nachher anfängt, alle Leute wahllos umzubringen und du musst ihn dann am Ende in den Keller bitte reinlotsen. Es kann auch sein, dass er dich in die Nadelfalle reinwirft, Amanda, keine Ahnung.
Es wäre halt dumm gewesen, wenn Jigsaw auch diese ganze Sache gebaut hätte, um dann den Jungen am Ende in den Tresor zu stecken, als Twist, aber leider hat Xavier alle schon inklusive die Jungen umgebracht. So, was machst du dann? So, was ist dann dein Plan? Das hätte ja alles gar nicht funktioniert. man darf über diesen Film noch weniger nachdenken als über den Vorgänger, würde ich behaupten.
Das ist ja oftmals so der Fall, wenn du mit irgendwelchen Mastermind-Leuten arbeitest, dass es halt so absurd wird nachher, was dann, ich glaube, das ist jedes Mal, wenn das irgendwie vorkommt. In einem der späteren James-Bond-Filme war das ja auch so, dass dann der Typ alles, ja, ich habe jetzt genau geplant, dass um die Uhrzeit jetzt hier die Bahn durchfährt und die Explosion und dann gibt mir das die Möglichkeit, irgendwie zu fliehen. Ich weiß noch, die zweite Staffel Prison Break war, das ist, glaube ich, mein Lieblingsbeispiel immer noch, wo es so, ja, wir haben nicht weiter geplant als die erste Staffel, jetzt sind wir aus dem Gefängnis raus, aber ich habe nicht nur das Gefängnis, den Blueprint auf mich drauf tätowiert, ich habe auch noch überall in der ganzen Umgebung irgendwelche Autos versteckt und sonstigen Scheiß. Ich habe das schon vollkommen durchgeplant, dass wir da so einen irren FBI-Agenten haben, der uns verfolgen wird. So, dass
hast du das nicht? Ich bin da bereit. Also sobald ich, wenn ich mal festgenommen werde, ich habe auch in ganz Deutschland so kleine E-Roller an Orten versteckt.
Ganz so überall so, wie den Spider-Man spielen, dass Peter überall seine Rucksäcke versteckt hat.
Ganz genau.
mit Kleidung, die er anders anziehen kann.
Das ist nur realistisch, finde ich.
Ja, ich habe auch meine ganz verschiedenen Passports überall versteckt. Ja, ich meine, auf der einen Seite mag ich das immer, mich über sowas lustig zu machen, aber auf der anderen Seite, das kommt immer drauf an, wie investiert ich etwas bin. Weißt du, wenn ich irgendwo dann auch so denke, okay, ich finde das gerade interessant, ich würde gerne die Lore ernst nehmen und dann kommt halt der Film oder die Serie oder sonst was und führt das so ad absurdum, dann bin ich so, okay, irgendwann macht's auch bei mir den Knacks und dann, ich bin immer noch so halbwegs dran interessiert, aber ich kann's auch nicht mehr ganz ernst nehmen. So, ich weiß nicht, bei mir ist so eine Faszination für solche Serien da. Ich bin ja auch riesiger Resident Evil Fan und ich bin auch voll in dieser dämlichen Lore drin, wo ich auch weiß, das hat so oft die Leute gewechselt, die das dann wieder in die Richtung führen und das andere, dann wird das geretconnt, so sonst was. Ich meine, du bist ja auch Metal Gear Fan, da ist ja auch dann der vierte Teil so, ja, fuck it, ich bring's jetzt irgendwie zu Ende, auch wenn's keinen Sinn ergibt, scheiß drauf.
Ja, da sind wir ja 100% gleich gestrickt, das geht mir da ganz genauso. Und da freue ich mich deswegen auch sehr, wenn wir dann zu Saw 3 und 4 kommen, weil diese Filme, die machen Dinge mit ihrer Lore und ihrem Plot. völlig unverständlich beim ersten Mal gucken, ging mir zumindest damals so. Aber das kann ich dann in den nachfolgenden Szenen, also beim nachfolgenden Gucken im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal dafür nur umso mehr wertschätzen, wie bescheuert das alles ist.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ne? Das ist nochmal was anderes, das dann zu gucken, nicht nur mit dem Wissen, was in den Filmen ungefähr passiert, sondern auch mit dem Wissen, was in der fortlaufenden Serie dann geschieht. Ich finde, das kann man mit Abstand nochmal besser genießen, als beim ersten Mal gucken.
Ja, definitiv. Okay, du. Ich glaube, ja, dann haben wir es doch eigentlich mit Saw 2. Also ich würde mal kurz ein Fazit für mich ziehen zu dem Film. Ich bin ja beim ersten Teil wirklich ein sehr großer Fan und finde, das ist ein hervorragender Thriller. Ich finde, beim zweiten Teil kann ich nicht mehr behaupten für mich, dass das ein guter Film ist. Und dem geht halt noch einiges abhanden, was ich an Saw später so toll finde. Vor allen Dingen natürlich diese Lore, die um sich selber ganz Zeit stolpert und erklären muss, eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Und das gibt's hier halt noch nicht, weil Saw 2 in dem absolut einzigartigen in der Situation ist, dass sie ein Sequel bauen können mit einem lebenden Jigsaw. Das macht es im Nachhinein halt ein bisschen schwach, wie ich finde, weil diese ganze Erklärung, was Jigsaw nun ist und wer er ist und warum er das macht, die kenne ich ja schon. Deswegen geht der Part ein bisschen verloren beim Rewatchen. Und das Ding im Haus, die Charaktere interessierten mich nicht wirklich. Ich fand die Fallen halt cool. Deswegen ist es für mich einer tatsächlich der schwächeren Filme der Reihe.
Okay, also ich muss sagen, ich war jetzt beim zweiten Mal, also beim, was heißt das beim zweiten Mal, beim aktuellen Schauen, war ich tatsächlich positiv überrascht. Also ich muss sagen, dass ich natürlich den ersten weiterhin besser finde, aber ich war trotzdem so, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, dem ersten auf, keine Ahnung, sagen wir mal so Letterboxd-Ranking, weißt du, so irgendwie 4 Sterne oder so geben würde, ich glaube, dem Zweier würde ich immer noch so, glaube ich, so 6. So 6, vielleicht sogar an einem guten Tag so,
6 von 4
Sterne und dem Zweier 3 bzw. 3,5. Ich bin von der 5er in die 10er Bewertung gerutscht.
Ich war auch ganz überrascht, dass du den doch so gut fandest.
Ja, ich fand den ersten besser, aber ich habe ihm weniger in der Bewertung gegeben.
Ja, weil er
klassischer
halt,
Redakteurstrick.
Weil er halt objektiv schlechter ist, weißt du? Objektiv gesehen.
Ja, natürlich. Ja. Ja, genau. Also das heißt, ich muss sagen, mir hat wirklich einfach diese Struktur daran so sehr gefallen und auch nochmal die Gespräche mit Jigsaw und Detective Matthews. Einfach dass der Film so zumindest auf einer grundlegenden Ebene diese Throughline hat und dann auch am Ende sehr gut zusammenkommt mit dem, was er von Anfang an aufgebaut hat. Dass auch wenn nochmal dann so Rückblenden oder so eingeführt werden, das ist so, ja, das sind Dinge, die von Anfang an direkt im Film etabliert worden und nicht wie das spätere Teil dann machen, dich einfach die ganze Zeit verwirren und du am Ende da sitzt und denkst, was, okay, das war jetzt dann der Plan gewesen, ja, alles klar. Was dann natürlich auf eine andere Art und Weise dann wieder lustig ist. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, dann für die nächste Ausgabe den dritten Teil nochmal zu sehen, den ja an sich nicht richtigen, also irgendwo einen Abschluss.
Ja.
Zwar keinen geplanten Abschluss, aber zumindest von dieser ursprünglichen Trilogie, ne, in die ja auch dann auch die eigentlichen Macher stärker involviert oder überhaupt involviert waren, den nochmal zu sehen. Ja, und dann eben mit dir auch wieder drüber sprechen zu können.
Ich freue mich auch sehr drauf. Saw 3 ist ein extrem faszinierender Film aus ganz, ganz vielen Gründen. Da habe ich, glaube ich, viel, viel drüber zu sagen. Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr, den Ding zu gucken. Bei Saw 2 muss ich so ein bisschen mich davon dazu überreden, den nochmal zu gucken. Aber bei Saw 3, da ziehe ich immer neue Sachen raus. Deswegen, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Und wollte auch einmal nochmal Danke sagen, dass du das hier wunderbar mit mir machst. Und das macht sehr viel Freude. Und wollte mich auch bei den SupporterInnen, bei deinen SupporterInnen und auch bei unseren SupporterInnen bedanken, dass ihr uns unterstützt, damit wir unsere Arbeitszeit damit verbringen können, Saw zu gucken und über Saw zu sprechen. Es gab einen lustigen Moment, Björn, wo ich habe das meiner Freundin erzählt vor ein paar Tagen, als wir halt damit begonnen haben und den ersten Film besprochen haben und ich den geguckt habe, habe ich halt gesagt, ja, ich gucke jetzt Saw und dann reden wir halt über Saw. Und dann dachte ich so, ah, okay, das ergibt Sinn. Und dann später, jetzt habe ich gesagt, so, ich würde dann morgen nochmal Saw 2 gucken. Und dann guckte die mich so an, so, hä, das habt ihr doch schon gemacht. Ich habe gesagt, ja, nee, wir haben über Saw gesprochen. Und dann guckte die mich mit großen Augen an und meinte, wie, ich dachte, ihr redet über die Saw-Reihe, ihr redet über jeden einzelnen Film. Und ich so, ja, natürlich reden wir über jeden einzelnen Film. Wir können doch nicht gleichzeitig über Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 reden. Das wäre ja verrückt. Das freut mich sehr.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja so wichtige Filme.
Richtig.
Das ist ja so, als ob du über alle drei Pate-Filme auf einmal einen Podcast machen müsstest. Nein, 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 die würdest du auch einzeln Part 1, 2 und 3 besprechen. Und genauso ist das eben auch mit den ganzen 10 Saw-Filmen, dass wir das Ganze darauf hin hinarbeiten können bis zum 11.
Ja, exakt. Den wir dann live im Kino gucken mit euch zusammen. Da mieten wir uns ein Kino und gucken alle zusammen Saw 11 im Kino, der bestimmt ganz, ganz schlimm wird.
Machen wir neues Unterstützungsziel auf beiden Plattformen. Da legen wir dann so ein bisschen, machen wir so PayPal Moneypool und dann legen wir einfach zusammen. Das kann ja nicht viel, viel kosten, weißt du, so ein kleines Kino in Berlin oder so easy, einfach zu mieten für einen Abend. Das ist doch easy. Weißt du, wenn irgendwelche anderen Leute, wie irgendwie so David Hein, Robert Hoffmann oder so, irgendwelche Kinoabende mit den Zuschauern machen können, das kriegen wir doch irgendwie auch locker hin. Also da sind wir doch mindestens genauso.
Haben wir unser erklärtes Ziel schon mal? Haben wir schon mal unser erklärtes Ziel durchgegeben? Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Demnächst. Hören, meinte ich wohl.
Demnächst, genau. Also noch kein Datum, aber demnächst. Ja. Freut euch einfach drauf. Das ist einfach jetzt ein paar Mal Weihnachten das Jahr.
Voll.
Einfach durchgehend. Das ist immer wieder, ach, Überraschung, neuer Sawcast. Das Leben hat wieder einen Sinn, hervorragend.
Ironisch.
Ja, gut, das wär's dann. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die entweder jetzt bei euch bei Hooked oder eben bei uns bei Inkrim Radio das Ganze unterstützen. Schaut euch auf jeden Fall die anderen Plattformen an. Also das heißt, Leute, die bei Inkrim jetzt nur Horrorspiel hören, auf jeden Fall auch mal bei den Jungs bei Hooked vorbeischauen. Vor allem eben den Hooked FM-Cast hören. Und alle Hooked-ZuhörerInnen bitte auch mal gerne bei uns, falls euch Horrorspiele interessieren, gerne bei Inkrim mal vorbeischauen. Ist ja, denke ich mal, auch gegenseitig in den Shownotes dann eben verlinkt. Und ansonsten wünsche ich allen, die zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag, Nacht, was auch immer. Falls ihr gerade beim Podcast hören eingeschlafen seid, träumt was Schönes und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüssi.